Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir befassen uns heute Morgen mit dem Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Ich lese von Vers 11 ab. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unterzurühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Zu Pfingsten haben wir uns mit dem Wort aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7 befasst. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und es ist eine große Gnade, wenn wir dadurch aufs Neue dankbar geworden sind für diese außerordentlich herrliche Gabe des Heiligen Geistes, der dritten Person der Gottheit, der in uns Gläubigen wohnt, um uns all das im Wort Gottes und durch das Wort Gottes zu offenbaren und auszuwirken, was uns in Christus zur Verherrlichung Gottes geschenkt ist. Wenn wir uns nun nach einiger Zeit wieder der Betrachtung des 2. Korintherbriefes zuwenden, dann sollte uns der Zusammenhang inzwischen geläufig sein. Der Apostel Paulus hatte große Probleme mit der Gemeinde zu Korinth. Solche, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatten, hatten zwischen einigen Gläubigen und Paulus einen Keil des Misstrauens getrieben. Sie stellten sein Apostelamt in Frage und verleumdeten ihn, indem sie ihm unlautere Motive in seinem Dienst unterstellten. Paulus sieht sich dazu gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Er tat es nicht um seiner selbst willen, sondern um des Evangeliums willen und um des geistlichen Wohles willen derer, die ihm nach Gottes Willen anvertraut worden waren. Die Gemeinde stand in der Gefahr, dem Evangelium Gottes zu misstrauen, das Paulus verkündigte. Als man ihm vorwarf, er habe sein Versprechen, zu ihnen zu kommen, aus Leichtfertigkeit nicht gehalten, weil bei ihm ein Ja gleichzeitig ein Nein sei, widerspricht er diesem Vorwurf daher entschieden, indem er Gott zum Zeugen anruft. Kapitel 1, Vers 18, Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Er befürchtet, dass sie ihm hinsichtlich der Verkündigung des Wortes Gottes auch nicht mehr vertrauten. Wenn Paulus nicht glaubwürdig ist, dann ist es seine Botschaft auch nicht, so dachten manche, die sich von bösen Zungen beeinflussen ließen. Und darum fügt er hinzu, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lobe. Und nun kommt Paulus noch einmal auf die Lauterkeit seines Dienstes zu sprechen. Es geht ihm nicht darum, Menschen für sich zu gewinnen, und das war es ja, was man ihm vorwarf, sondern sie zu Jesus zu führen, sie an ihn zu binden durch das Evangelium. Und darin hatte er ein gutes Gewissen vor Gott. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. In Kapitel 1, Vers 12 schreibt er Folgendes: Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben, und das vor allem bei euch. Da sie den Apostel Paulus ja persönlich kennengelernt hatten, hoffte er, dass auch die Gewissen der Korinther seine Lauterkeit bezeugten. Es ist angebracht, an dieser Stelle einmal darauf hinzuweisen, dass seine Aufrichtigkeit in seinem Dienst für Gott nicht die Gerechtigkeit Gottes war, auf die er sich im Glauben hinsichtlich seiner ewigen Errettung stützte. In dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird dem von Natur aus unaufrichtigen Sünder die Lauterkeit Christi durch den Glauben zugerechnet. Hier ist und bleibt er in sich selbst als Sünder voller Unlauterkeit und ist ausschließlich in Christus, in seinem Stellvertreter, voller Aufrichtigkeit. Gegen den Vorwurf unlauterer Absichten in seinem Dienst für Gott als Frucht der Glaubensgerechtigkeit wehrte Paulus sich dagegen zurecht. Hierin war er unschuldig. Ähnlich finden wir beides zusammen im Alten Testament, wenn der Psalmist sich auf der einen Seite gegen die Verleumder zur Wehr setzt und im selben Atemzug seine Sündhaftigkeit vor Gott bekennt. So war auch ein Hiob unschuldig hinsichtlich der Anklagen seiner Freunde, und doch musste er sich vor Gott beugen und demütigen im Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit. Dafür brauchte er allerdings Vergebung. Dafür brauchte er die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und so wehrte sich auch Paulus zu Recht gegen den Vorwurf der Unlauterkeit in seinem Dienst. Hierin war er sich keiner Schuld bewusst, wie er auch hinsichtlich seiner Treue als Haushalter der Geheimnisse Gottes in 1. Korinther Kapitel 4 schreibt. Und dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Und dann schreibt er, ich bin mir zwar nichts bewusst. Er ist sich keiner Untreue im Blick auf seine Haushalterschaft über Gottes Geheimnisse bewusst. Aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Das letzte Urteil über seinen Dienst überlässt er allerdings dem Herrn. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Trotz allem, trotz des guten Gewissens, das er hatte, und seiner Hoffnung, dass auch das Gewissen der Korinther seine Lauterkeit bezeugte, muss Paulus auch diesmal wieder davon ausgehen, dass man ihm unterstellte, er wolle sich nur selbst rechtfertigen und empfehlen. Er konnte sagen, was er wollte. Den Verkehrten war er verkehrt. Der Herr Jesus sagt, Matthäus Kapitel 10, Matthäus Kapitel 11, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Johannes war nicht verkehrt und Jesus erst recht nicht. Sie selbst waren verkehrt. Und den Verkehrten ist jeder letztlich verkehrt. Sowohl Johannes als auch der Herr Jesus war ihnen verkehrt, weil sie selbst im innersten Wesen verkehrt waren, eine falsche Gesinnung hatten. Und auch Paulus war in den Augen mancher Korinther verkehrt, aber sie waren selbst verkehrt. Das war das Problem. Darauf geht Paulus hier ein, am Anfang von Vers 12, damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch. Und er macht klar, warum er noch einmal die Aufrichtigkeit seines Dienstes betont, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Die Gläubigen in Korinth hatten, wenn sie nachdachten und auf die Stimme ihres Gewissens hörten, dass sich doch am Wort Gottes und seinen Maßstäben orientieren sollte, Grund genug, dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern zu vertrauen. Wie dankbar durften sie doch sein, solche treuen Diener am Wort Gottes zu haben, wie es Paulus war, Timotheus und Silvanus, die ihnen das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus verkündigt hatten. Sie sollten in der Lage sein, denen entgegenzutreten, die ihn und seinen Dienst schlecht machten und ihnen die rechte Antwort nicht schuldig bleiben. Sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Sie sollten ihre Hand über Paulus und seine Mitarbeiter halten und sie verteidigen. In der Biografie von Tante Hanna, ist ja bekannt, aus Wuppertal, kann man lesen, wie streng sie, und sie hatte ein sehr, sehr mildes Wesen, ja, wenn man sich mal ein Foto von ihr anschaut, welche milden Gesichtszüge sie hatte. Sie hatte ein sehr, sehr mildes Wesen in Christus. Aber manchmal konnte sie sehr streng sein und denen widerstehen, die Pastoren kritisierten. Seid froh, das war ihr Kommentar, seid froh, dass ihr sie habt. Sie wies also die bösartigen Kritiker in ihre Schranken. In einer fürsorgenden Gesinnung dürfen wir einander allerdings auch einmal ein zurechtweisendes Wort sagen. Das ist ja auch manchmal nötig, ja? Nicht mit einer bösen Absicht, nicht von oben herab, sondern als solche, die in Christus Jesus sind und es von daher gut meinen mit unserem Gegenüber. Lasst uns auf jeden Fall zu unseren Glaubensgeschwistern stehen. Auch wenn wir im Unterschied zum untadeligen Paulus manches an ihnen zu bemängeln haben und unsere Wege manchmal sogar auseinandergehen müssen, das gibt es eben auch, ja, dass Gläubige nicht mehr gemeinsam ihren Weg in der Nachfolge Jesu gehen können, weil die Differenzen so groß sind, dass man nicht mehr zusammenbleiben kann. Weil einige sagen, das können wir nicht mehr mitmachen, das wollen wir nicht mehr. Und andere sagen, das wollen wir aber sehr wohl. Und dann geht es manchmal auseinander. Es ist nur die Frage, in welch einem Geist man auseinander geht. Ja? Lasst uns im Glauben an der Einheit des Leibes Christi festhalten. Nicht wegen persönlicher, rein menschlicher Beziehungen. Die gibt es ja auch in der Gemeinde Jesu. Ne? Sind durchaus auch möglich, freundschaftliche Beziehungen, aber das darf nicht die Hauptsache sein. Die persönlichen Beziehungen dürfen nicht die Hauptsache sein. Sondern im Namen Jesu wollen wir festhalten an der Einheit der Gemeinde Jesu, an der Einheit der Gläubigen, im Namen Jesu, weil Gott es will, durch ihn gewirkt und zu seiner Verherrlichung. Das ist der Unterschied. Ne? Er hat Gott in seinem Urteil über unser sündiges Wesen vollkommen recht gegeben, nämlich Christus. Das bedeutet im Namen Jesu. Ne? Er hat Gott in seinem Urteil über unser sündiges Wesen vollkommen recht gegeben. Und wie es im Psalm 69, Vers 10 von ihm geweissagt wird, wir lesen dieses Wort auch als Zitat im Römerbrief, Kapitel 15, die Schmähungen, die Gott schmähten, auf sich genommen. Ne? Stellvertretung. Ihr Lieben, lasst uns unsere Hand über unsere Glaubensgeschwister halten. Nicht nur über die Ältesten der Gemeinde. Und denen widerstehen, die über sie in böser Gesinnung zu Gericht sitzen. Sie werden immer etwas finden, um uns schlecht zu machen, um sich selbst in ein besseres Licht zu stellen. Ja, sie sind geradezu auf der Suche danach, etwas zu finden, was sie uns vorwerfen können, was sie uns anhängen können. So heißt es im Psalm 41, sie kommen nach mir zu schauen und meinen es doch nicht von Herzen, sondern sie suchen etwas, das sie lästern können, gehen hin und tragen es hinaus auf die Gasse. Ein sehr ernstes Wort. Sich in ein besseres Licht hineinzustellen, darum ging es einigen in der Gemeinde zu Korinth. Das steckte hinter ihrem bösen Treiben. Sie wollten sich selbst rühmen letztlich. Und dabei rühmten sie sich gewisser Vorzüge, die sie hatten oder meinten zu haben. So waren sie zum Beispiel stolz auf ihre Abstammung. Wir sind Hebräer, wir sind Israeliten, wir sind Abrahams Kinder, so tönten sie. Und sie beriefen sich auf bestimmte Empfehlungsschreiben, um ihre Autorität zu beweisen, und sie bildeten sich auf bestimmte Gaben etwas ein, wahrscheinlich besonders auf die Gabe des sogenannten Zungenredens. Nicht Paulus, sondern sie waren es, die sich selbst empfahlen. Wir lesen dazu einige Verse aus dem 10. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Da schreibt Paulus, denn wir wagen nicht, uns unter sie zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Also sie sind es, die sich selbst empfehlen. Und Paulus stellt sich mit ihnen nicht auf eine Stufe. Wir wagen es nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Sie bleiben unverständig. Wir aber wollen uns nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, das uns Gott zugemessen hat, nämlich dass wir auch bis zu euch gekommen sind. Das war also das Maß. Ne? Es war ein rechtes, von Gott bestimmtes Maß für sie. Bis nach Korinth zu kommen zunächst einmal. Denn es ist nicht so, dass wir uns zu viel anmaßen, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi bis zu euch gekommen. Und rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach dem Maß, das uns zugemessen ist, überschwänglich zu Ehren kommen. Ein schwer zu verstehender Vers im ersten Augenblick, aber es geht dem Apostel Paulus darum, dass die Gemeinde in Korinth gefestigt wird in Christus. Nicht wahr? Er bezieht sie ein in seine Arbeit, in seine Planungen, die ihm von Gott zugedacht sind. Seine missionarischen Arbeiten. Er bezieht sie mit ein. Und dazu braucht er eben eine Gemeinde in Korinth, die fest war in Christus, gewachsen in ihm, wenn euer Glaube in euch wächst. Und sie sollten sich mit ihm freuen über das, was geschah durch die Verkündigung des Evangeliums. Denn wir wollen das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen. und rühmen uns nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Also in diesem Abschnitt wird deutlich, es geht ja immer wieder darum, was Gott auf der einen Seite zugemessen hat, nämlich dem Apostel Paulus, darüber hinaus wollte er nichts. Und was Gott diesen Widersachern des Paulus zugemessen hatte, und darüber gingen sie weit hinaus. Ja, sie rühmten sich sogar der Dinge, die sie gar nicht getan hatten. Sie buchten das auf ihr Konto, sie schmückten sich mit fremden Federn. Das tat Paulus nicht. Sie rühmten sich selbst, und auf jeden Fall war ihnen die Sache Jesu keine Herzensangelegenheit. Um ihren Herzenszustand in ihrem Verhältnis zu Gott und dem Nächsten war es ihnen nicht zu tun. Nur um äußere Dinge, aber nicht um ihren Herzenszustand. Damit ihr antworten könnt denen, die dich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Und auch darin waren sie noch im Rühmen des Äußeren unaufrichtig. Ja? Rühmten sich über ihr Maß hinaus. Ne? Also um ihren Herzenszustand in ihrem Verhältnis zu Gott und dem Menschen war es ihnen nicht zu tun. Um eine lautere Gesinnung in ihrem Leben und Dienst ging es ihnen nicht. Darum aber, und das macht Paulus sehr deutlich, war es ihm und seinen Mitarbeitern zu tun, nämlich um eine lautere Gesinnung in ihrem Dienst. Er konnte, was das Äußere anbetraf, durchaus mit ihnen mithalten. Ja, er übertraf sie sogar bei Weitem, aber er prahlte nicht damit. Es war Gottes Gnade, seine Berufung, seine erwählende Gnade, die ihm ein weites Feld der Wirksamkeit für seinen Herrn eröffnete. Wenn Paulus sich rühmte, dann weil man ihn dazu gezwungen hat, praktisch in der Auseinandersetzung mit seinen Widersachern. Und letztlich rühmte er nichts anderes als seinen Herrn. Es ging ihm darum, Gott durch seinen Dienst zu verherrlichen und seinem Nächsten ein Segen zu sein. Für ihn war sein Dienst und sein ganzes Leben eine Herzensangelegenheit. Er wollte ein Segen sein. Es ging ihm nicht um sich selbst. Und davon spricht er hier in Vers 13, wenn er schreibt, denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Es gibt viele Meinungen dazu. Möglicherweise denkt Paulus mit dem Begriff außer uns waren an übernatürliche Erfahrungen, wie er sie in Kapitel 12 schildert. Seine Besonnenheit bezieht er auf den Umgang mit denen, die ihm von Gott anvertraut waren. Verständnisvoll und umsichtig, ohne sie unter ein knechtisches Joch zu stellen, leitete er sie auf rechtem Weg durch Gottes Wort, öffentlich oder auch privat. Wie wir auch immer seine Aussagen deuten hier, wie ich bereits sagte, gibt es verschiedene Meinungen dazu. Eines ist klar, es ging ihm um Gott und es ging ihm um das Wohl des Nächsten. In allem war er selbst nicht der Mittelpunkt. In seinen besonderen Erfahrungen wurde Gott verherrlicht. Für Gott, sagt er, denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Und in seiner Arbeit an den Gläubigen und auch Nichtgläubigen ging es ihm um das Wohl des Nächsten. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch, für Gott, für euch. Das war sein Herzensanliegen. Das war das Wesen seiner Arbeit und seines Lebens. Nicht sich selbst zu rühmen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Gott und das Wohl des Nächsten im Auge zu haben. Das eine geschah also für Gott und das andere geschah für euch, so schreibt er. Und darauf war sein Herz ausgerichtet und von daher seine Erfahrungen und sein Verhalten geprägt. Alles war für ihn eine Herzensangelegenheit. Es ging ihm also nicht um Äußeres, sondern es ging ihm um das Wesen des Herzens. Und das unterschied ihn und seine Mitarbeiter von ihren Verleumdern, die sich in allem nur selbst suchten und selbst etwas Besonderes sein wollten. Abschließend wollen wir uns die Frage stellen, ein jeder für sich ganz persönlich: Ist uns unsere Herzensstellung, unsere Gesinnung im Namen Jesu, und wir haben sie ja nur im Namen Jesu, wenn sie gut ist, in unserem christlichen Leben und Dienst das Wichtigste? Hat das Vorrang bei uns? Nicht unser äußeres Tun und Verhalten, sondern unser inneres Leben, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und das Trachten danach, dem anderen wohlzutun, prägt uns das? Ist uns das das Wichtigste? Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, oder von ihm sind die Ausgänge des Lebens, so heißt es in den Sprüchen Salomos. Das Herz ist die Schaltzentrale der menschlichen Persönlichkeit. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken und so weiter. Auch egoistische Beweggründe kommen aus dem Herzen des Menschen. Also unlauteres Wesen. Aber auch gute Gedanken und Motive, die das Wohlgefallen Gottes haben, kommen aus dem Herzen des Menschen, jedoch nur, und das ist sehr wichtig, jedoch nur in Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Darum sagt der Herr Jesus, Johannes Kapitel 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also nur in der Abhängigkeit von Christus ist die Gesinnung unseres Herzens eine positive, Gott wohlgefällige. Darum habe ich mich über folgende Worte eines Auslegers gefreut. Die Sprüche, er meint die Sprüche Salomos, sehen im Herzen ein Quellzentrum des Lebens, von dem die Lebensströme ausgehen. Lebensströme aus der Mitte der Person kommen letztlich nur vom Sohn Gottes, der Gottes Wort im Innersten seines Herzens bewahrt hat und bewahrt und aus dessen Leibe, aus Jesu Leibe, so kann man es auch verstehen, was in Johannes Kapitel 7, Vers 38 steht, aus Jesu Leibe, nicht aus unserem Leibe, aus dem Leibe der Gläubigen. Ja, so wird es auch manchmal verstanden, aber das ist schwierig zu entscheiden. Aber es geht meiner Ansicht nach in erster Linie immer um Ströme lebendigen Wassers, die aus dem Leibe Jesu fließen. Von seinem Herzen aus sind die Ausgänge des Lebens. Und von daher kann auch unser Herz durch seine Gnade genesen. Von daher im Glauben können auch wir eine rechte, Gott wohlgefällige Gesinnung haben, die sich dann auch ganz praktisch auswirkt. Das ist noch einmal die Frage, wie steht das da mit uns? Bewegt uns das eigentlich? Ich denke mir nur an unseren Umgang mit der Heiligen Schrift, dem Gebet. Denken wir an das, was wir im Allgemeinen so als stille Zeit betrachten, wenn wir dazu in der Lage sind, weil die Kraft im Moment dazu gegeben ist. Es gibt auch Zeiten, da ist man zu schwach, sich zu konzentrieren, da kann man nicht viel aufnehmen, da kann man nicht viel beten, das gibt es alles, ne? Dem muss man Rechnung tragen. Und Gott ist ein barmherziger Herr und kein Treiber, der sagt, du musst aber jetzt trotz allem deine Kapitel lesen in der Bibel und du musst trotz allem beten, ja. Solch ein Treiber ist Gott nicht. Ich erinnere noch einmal an Hofacker, diesen bekannten Erweckungsprediger, der manchmal nicht mehr beten konnte wegen einer Krankheit, die er sich zugezogen hatte, einer Verletzung am Kopf. Man fragte ihn, wozu soll das Ganze dienen? Er sagte, das soll dazu dienen, dass ich merke und weiß, dass auch mein Gebet nicht meine Gerechtigkeit vor Gott ist. Ja? Auch das Gebet, auch das Bibellesen als ein Vollzug, der bei uns zu finden ist, ist nicht unsere Gerechtigkeit. Ja? Also, dennoch lesen wir gerne in der Bibel und das Wort Gottes spricht zu uns. Ja, jeden Morgen öffnet er mir das Ohr. Das bezieht sich zunächst einmal auf den Herrn Jesus, dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Und das gilt auch dir und mir. Geh so in den Tag hinein, dass du deine Bibel aufschlägst und glaubst, Herr, du hast es versprochen, du willst mir jetzt mein Ohr öffnen. Und jetzt rede bitte zu mir. Rede bitte zu mir. Ist es uns ein Anliegen, dann auch mal zu fragen, wie steht es denn mit meiner Herzensgesinnung? Wie steht es denn mit meinen Motiven? Was bewegt mich denn eigentlich in meinem persönlichen Leben, im Umgang mit meinem Ehepartner, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit den Geschwistern in der Gemeinde? Was treibt mich denn eigentlich? Was treibt uns heute Morgen hier in diesem Gottesdienst? Das sind doch Fragen, mit denen wir zu tun haben, die wichtig sind für uns, einmal darüber nachzudenken. Und wenn wir dann erkennen, dass wir hier und da doch nur uns selbst suchen, zumindest an bestimmten Stellen nur uns selbst suchen, dann dürfen wir sagen, ja Herr, so bin ich. Ne? Aber ich danke dir für deine Gerechtigkeit, die mir zugerechnet worden ist. So bin ich. Du bist ganz anders als ich. Herr, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Aber du hast uns passend gemacht durch dein kostbares Blut und durch dein Leben, stellvertretend für mich. Vor dem Vater hast du mich passend gemacht. Das macht uns doch froh dann. Aber es sollte doch einmal geschehen. Oder leben wir einfach so unser Christenleben? Hauptsache, das, was wir tun, ist irgendwie richtig. Ne? Und wir richten dadurch keinen besonders großen Schaden an. Es geht doch um das Herz. Hier geht es in diesem Text um das Herz, um die Herzensgesinnung. Hm? Das wird doch deutlich in diesem Abschnitt. Darum ging es den Widersachern des Paulus nicht, aber darum ging es dem Paulus und seinen Mitarbeitern. Die Sache Gottes, der Umgang mit den Menschen, war für ihn eine Herzensangelegenheit. Ja, und lasst uns, ihr Lieben, darüber nachdenken und im Glauben auf Jesus schauen. Das ist das Entscheidende. Ne? Wo blieben wir sonst? Lasst uns auf Jesus schauen und uns seiner reinigenden und bewahrenden Gnade anvertrauen, damit unser Dienst für Gott und am Nächsten unsere Herzen durchdringt mit dem lauteren Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Er als Einziger hat dieses lautere Wesen. So ist auch, wir haben vorhin etwas gehört aus dem ersten Königebuch, Gott hat übrig gelassen. Wer ist denn nun eigentlich der Überrest? Wer ist der Überrest? Das ist Christus. Unterm Strich bleibt nur er und diejenigen, die sich an ihn als Sünder, an ihn anhängen und von ihm her leben, in der Abhängigkeit von ihm, auch was die Lauterkeit hier des Dienstes und des Lebens überhaupt betrifft. Es geht um die Lauterkeit und das lautere Wesen unseres Herrn Jesus Christus, das sich herauskristallisieren möchte in unserem ganzen Wesen und Leben. Durch die Kraft des Wortes Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Herr, wo sollten wir hin mit unserem Wesen, das von Natur aus völlig unlauter und selbstsüchtig ist, wo sollten wir anders hin als zu dir, dem Sünderheiland? Du bist ein Freund der Sünder und du hast dieses ungöttliche, unlautere Wesen längst mit ans Kreuz genommen Und nun dürfen wir in der Abhängigkeit von dir damit rechnen, dass dein lauteres Wesen nicht nur zugerechnet wird, sondern dass es sich auch auswirkt in unserem ganzen christlichen Dasein. Wir danken dir für das Vorbild des Apostels Paulus und wir danken dir für dich selbst, Herr Jesus. Du bist unsere Lauterkeit. Amen.